Genau, aber ich halte das für eine totale Illusion, dass Privat und Beruf so zwei völlig verschiedene Schränke sind. So, das ist eben ein Ding und wir müssen halt gut für uns sorgen und die Organisation muss auch klar artikulieren können, was sie erwartet. Und da, dazwischen irgendwo ist die Lösung, glaube ich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Gründerinnen, Mitarbeiterinnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Wer uns noch nicht so wirklich kennt, ich bin Boris, komme aus der PR- und Kommunikationsbranche und beschäftige mich den Großteil des Tages mit Öffentlichkeitsarbeit.
Und ich bin Moritz, befasse mich seit Jahren mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und dessen Entwicklung. Und unser Gast heute ist Lena Marbacher, Co-Founderin von Neue Narrative, dem Magazin für sinnvolles Arbeiten. Und Lena erzählt uns ja in der Folge echt eine Menge Insights über New Work und dessen Missverständnisse, was eine egofreie Wirtschaft eigentlich ist, warum Neue Narrative aktuell durch die Decke geht und haut echt eine Menge Tipps für alle Unternehmen raus, die gerade ihre Feedback-Kultur so ein bisschen fördern wollen. Also, viel Spaß mit dieser Folge.
Um über all die Dinge zu sprechen, mit denen sich unser heutiger Gast schon auf kreative und innovative Art und Weise auseinandergesetzt hat, würde eine einzige Podcast-Episode vermutlich nicht reichen. Wir versuchen es aber heute trotzdem mal, denn sie ist unter anderem promovierte Designerin mit dem Thema Die Beziehung zwischen Mensch und Natur im Zeitalter des Anthropozän. Heute setzt sie sich als Mitgründerin eines sinnorientierten Medienunternehmens vor allem dafür ein, dass die Beziehung zwischen Mensch, Arbeit und Wirtschaft möglichst fair, verantwortungsvoll und nachhaltig gestaltet wird. Wie und ob das überhaupt gelingen kann und über vieles andere mehr wollen wir heute sprechen und sagen damit ein ja, ganz herzliches Willkommen beim Purpose Projects Podcast, liebe Lena Marbacher.
Hallo, ich freue mich da zu sein. Und mach meine E-Mails aus.
Sehr gut. Also Lena, bevor wir starten, haben wir uns überlegt, wir starten unsere Podcast-Folge so, wie ihr eure Meetings immer startet, und zwar mit dem Check-in. Also, wie geht's dir und in was für einer Stimmung bist du?
Mir geht's gut. Ich war heute mal wieder draußen in der Stadt. Ich wohne so ein bisschen am Stadtrand und komme gerade in den letzten Wochen und Monaten nicht so sehr unter Leute. Also jedenfalls nicht so sehr unter viele fremde Leute, die mir hier nicht im Wald begegnen. Und war heute beim Notar zusammen mit einem meiner Gründungskollegen. Und das war schön. Das hat mir direkt gute Laune verpasst. Und die Sonne scheint. Es ist immer noch sehr schönes Wetter. Mir geht's gut.
Das ist sehr schön zu hören. Da hast du also für meinen Teil auf jeden Fall schon spannendere Dinge erlebt als ich heute. Du bist vor allem schon mal vor die Tür gekommen und konntest zumindest halbwegs das Wetter genießen. Dann wollen wir doch direkt mal einsteigen in unser Gespräch. Unsere Hörerinnen und Hörer brennen natürlich darauf, erstmal zu verstehen, wer du überhaupt bist und was du eigentlich machst. Dich dabei auf nur einen Bereich zu reduzieren, das hat gerade schon so ein bisschen angeklungen, würde der Sache natürlich absolut nicht gerecht werden. Zum Einstieg also, wie würdest du den Weg von einer promovierten Designerin zur Mitgründerin eines Medienunternehmens für neues Arbeiten beschreiben? Welche Schritte lagen bei dir dazwischen und warum vor allem?
Also für mich hängen die Sachen alle miteinander zusammen, deswegen gibt es sogar einen einigermaßen roten Faden. Aber ich habe genau Produktdesign studiert und habe mich während dieses Studiums aber immer schon eher damit beschäftigt, was sozusagen Produkte oder Dinge, die wir in die Welt bringen, mit Menschen machen, was für Handlungen die erzeugen oder erzwingen und welche auch nicht, welche Begegnungen die vielleicht schaffen können und so weiter. Und bin von da aus zur School of Design Thinking gegangen, eigentlich weil mich meine Tutorin überzeugt hatte und meinte, komm mal dahin, das passt irgendwie zu dir. Habe dann da ein Jahr studiert und habe dann parallel angefangen zu promovieren, weil ich das Gefühl hatte, mein Studiengang war sehr praxisorientiert. Das ist der große Vorteil bei Designern, dass die sehr wenig im Hörsaal sitzen, sondern sehr viel im Produktdesign, jedenfalls in Werkstätten abhängen. Und ich hatte das Gefühl, ich will noch ein bisschen theoretische Basis sozusagen dazu haben. Deswegen habe ich promoviert. und habe aber parallel dann schon angefangen zu arbeiten, weil ich dachte, es bringt mir nicht so viel als Designerin oder überhaupt auch als Mensch nach so einer Promotion fertig zu sein, aber noch überhaupt nicht gearbeitet zu haben. Und deswegen habe ich parallel in einer Innovationsberatung sozusagen angefangen, die so ein bisschen auch aus dem Kontext Design Thinking kam, alles, was so rund um agile Methoden umfasste, haben wir da gemacht und habe da angefangen, Organisationen zu begleiten hin zu mehr Agilität in diesem Kontext erstmal. Und da habe ich dann wiederum Menschen kennengelernt, die zu einer anderen Organisation gehören, die sich The Dive nennt, die auch Organisationsentwicklung machen, und habe mich dann mit denen später zusammengeschlossen und innerhalb dieses Unternehmens ist das Magazin Neue Narrative als Projekt entstanden und dann ausgegründet worden.
Der rote Faden ist auf jeden Fall erkennbar, das kann man schon mal sagen. Den Check hast du bestanden, ja. Danke nochmal für diesen kurzen Abriss, auch für nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt hast du gerade schon als letztes Organisationen angesprochen, mit denen sich Neue Narrative vor allem beschäftigt. Jetzt gibt es ja diesen dir ganz bestimmt nicht unbekannten Wirtschaftsphilosophen und ja, wir haben ihn mal Organisationspapst genannt, Frédéric Laloux. Der spricht ja häufig vom sogenannten evolutionären Zweck von Unternehmen oder Organisationen. Das heißt konkret, die jeweilige Organisation oder das jeweilige Unternehmen besteht jenseits des reinen Geldverdienens und der Steigerung von Marktanteilen, sondern hat auch im optimalen Fall einen sinnvollen Daseinszweck, den sogenannten Purpose, wegen dem wir heute hier zusammengekommen sind. Seiner Meinung nach macht dieses traditionelle Konzept der Zielvorgaben, das heißt also Erfolg nur am Umsatz messen oder was Ähnliches, nur dann Sinn, wenn man Organisationen als lebloses, ja, Geschöpf oder etwas betrachtet. Bei dir und deiner Arbeit ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also dein Mantra und deine Leidenschaft, die du täglich ausübst, ist, Organisationen als lebende Organismen zu betrachten oder manche auf dem Weg dorthin zu begleiten. Was würdest du sagen, woher kommt deine Motivation, vielleicht ja auch intrinsisch, dich intensiv mit genau diesem Thema zu befassen?
Woher das kommt, hat, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, wie ich in Arbeitskontexten funktioniere, nämlich nicht so gut, wenn es keinen Sinn gibt und nicht so gut, wenn ich, sagen wir mal, Aufgaben erledigen soll oder erfüllen soll, hinter denen ich nicht so richtig erkenne, dass sie Sinn ergeben. Also, und sei es auch nur, um Geld zu verdienen. Es kann sogar auch nur der Zweck sein. Aber wenn ich dann selber zum Beispiel glaube, es gibt einen besseren Weg dorthin und mir dann jemand sagt, nee, du sollst aber trotzdem rechts nach links sortieren, dann wird es meistens ein bisschen schwierig mit mir, so dass ich dann spätestens immer meine Jobs gekündigt habe oder Aufträge nicht angenommen habe. Also das ist erstmal sogar noch ein bisschen, es hat noch nichts mit Weltverbesserung zu tun, sage ich mal, ja. Und dann hat es natürlich aber, wenn du dich jahrelang damit beschäftigst, wie man Organisationen entwickeln kann, wie man Organisationen bauen kann hin zu mehr Agilität, sogar auch da noch ein bisschen abgesehen davon, was die dann am Ende für eine Absicht verfolgen, sondern auch alleine schon, wenn du in komplexeren Umfeldern dich befindest als Organisation, dann bist du irgendwann im Laufe der Zeit mit einem standardisierten Business Case an einer Grenze angekommen, wo du dich verändern musst, um dieser komplexen Welt noch gerecht zu werden beziehungsweise auf sie reagieren zu können. Und in dem Zusammenhang macht es dann Sinn, weil Menschen dann selbstorganisierter arbeiten müssen, wenn man Organisationen so umstellt, dass es dann etwas gibt, was diese Menschen zusammenhält. Und in der Regel ist das etwas, wo sie Sinn drin erkennen und nicht so sehr etwas, was total stumpf ist und irgendjemand sagt halt, mach es halt, dafür kriegst du Geld. Sondern dass dieser Zusammenhang und der, sagen wir mal, Verantwortung übernehmen wir immer dann gerne, wenn wir die Sachen verstehen, wenn wir Transparenz darüber haben, was die Konsequenzen sein können und in der Regel auch, wenn wir darin Sinn erkennen.
Wenn man das also vielleicht übersetzt, würdest du mir zustimmen, MitarbeiterInnen sind auf ihrer Arbeit oder gehen einer sinnvollen Arbeit nach, wenn sie eigenständig Verantwortung übernehmen?
Nicht in aller Konsequenz, nee. Also es ist nicht sozusagen, wenn dann, den Satz würde ich so nicht unterschreiben, weil du kannst natürlich auch Verantwortung übernehmen, wenn es, also du kannst auch Verantwortung übernehmen, wenn du sozusagen grundsätzlich jetzt sagst, ich finde die Aufgabe jetzt nicht besonders sinnvoll oder ich finde das Endprodukt der Firma nicht besonders sinnvoll. Dann kannst du natürlich trotzdem Verantwortung übernehmen. Aber ich sehe schon einen Zusammenhang darin, dass wenn wir Organisationen wollen, die selbstorganisierter arbeiten, dann ist es einfach total logisch, dass diese Organisationen einen Zusammenhalt brauchen. Und der findet sich in der Regel in einer gemeinsamen Tätigkeit, die irgendein Ziel verfolgt. So, das kann jetzt etwas sein, was sich positiv auf Umwelt und Menschen auswirkt. Das kann natürlich auch sein, was sich negativ auswirkt. Das ist dann, glaube ich, wiederum eher die Frage, welche Anforderungen hat die Welt gerade an uns? Also welche Anforderungen stellt sie uns? Und die ist, naja, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieser Planet noch eine Weile überlebt. Ne? Da kann man sich eine ganze Weile noch versuchen, gegen zu wehren und eher opportunistisch darauf reagieren. Aber irgendwann ist halt auch vorbei.
Das ist ein guter Punkt. Irgendwann ist vorbei, das ist ein gutes Stichwort. Du hast ja gerade schon deine eigene Sichtweise auf die Arbeitswelt in deinem Fall gelenkt oder davon gesprochen, wie es bei dir ist. Wenn du keinen Sinn erkennst, dann machst du auch quasi schnell Ende mit deinen Tätigkeiten oder deinen Jobs. Wie war das denn bei dir, um konkret vielleicht ein bisschen zu werden? Wie waren deine bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich bei früheren Arbeitgebern ganz konkret?
Ich habe zum Beispiel einen Arbeitgeber erlebt, in dem ich das Gefühl hatte, dass das, was vor Kunden und Kundinnen propagiert wird, sage ich mal, nicht so sehr nach innen gelebt wird. Also wo ich den Eindruck hatte, es ist stärker Fassade und es ist beim Kunden ein sehr, sehr großer Wunsch da, den diese, ich sag jetzt mal, Praktiken und vielleicht Geisteshaltungen, die dahinter stecken, beizubringen. Aber das hatte auf jeden Fall zumindest, sagen wir mal, in aller Konsequenz Grenzen in der eigenen Organisation. Also da, wo es dann stärker um Macht und Hierarchien und Strukturen ging, da hatte das ein relativ schnelles Ende, weil am Ende immer nur der Chef entschieden hat und am Ende letztendlich dann doch nicht so viel Partizipation gewünscht war. Zwar hatte so eine weiche Grenze zwar, aber mir war die Grenze trotzdem zu stark. Genau, und dann habe ich entsprechend versucht, da auch Feedback zu geben. Das war auch erwünscht. Das ist auch immer, das passiert auch, ne? Dann ist Feedback erwünscht, aber wenn das Feedback angenommen wird, aber es passiert nichts damit, dann kannst du auch das mit dem Feedback lassen. Also es muss ja eine Konsequenz daraus folgen, dass ich dann entsprechend auch versuche, was anzupassen, was zu verändern. Und dann ist es natürlich auch total okay, wenn derjenige sagt, ich möchte das nicht, dann habe ich entschieden, ich auch nicht, und dann bin ich halt gegangen.
Also ich glaube, gerade bei dem Punkt, da werden viele HörerInnen gerade nicken, dieser Punkt zwischen nicht nur Feedback, sondern auch, was man dem Gegenüber, also dem Kunden, propagiert und was tatsächlich intern gelebt wird. Das sind ganz häufig zwei verschiedene Welten. Und auch das mit Feedback, das kann ich tatsächlich auch voll nachvollziehen. Also ihr bei neuen Narrativen, da können wir ja gleich darauf eingehen, ihr setzt euch ja auch dafür ein, dass Emotionen auf die Arbeit kommen und dass generell persönliche Themen auch auf den Tisch so ein bisschen kommen. Und ja, bei uns im Team haben wir tatsächlich auch genau darüber gesprochen und dann die Frage gestellt, ja, was dann? Also hilft es, nur über ein Problem zu sprechen, wenn wir keine Handlungsempfehlung geben? Und da Shoutout einmal an Christine aus meinem Team, die meinte, es hilft allein schon, das Thema ins Team zu tragen und nicht in sich hineinzufressen und überhaupt die Offenheit zu bewahren, über so ein Thema zu sprechen. Aber bei Feedback, wenn man eine konkrete Erwartungshaltung auch hat, ich glaube, das war bei deinem ehemaligen Arbeitgeber, schätze ich mal, auch der Fall, und dann nichts kommt, dann ist New Work in dem Fall vielleicht dann auch eher ein Buzzword.
Genau, ja. Ja, absolut.
Um vielleicht einmal den kurzen Block zu dir selbst und deiner Person abzuschließen, haben wir, ja, wir wussten nicht genau, wie wir es nennen sollen, einfach 5 schnell zu beantwortende Fragen mal ganz kurz vorbereitet, auf die du relativ schnell eine Antwort, glaube ich, findest. Hoffen wir zumindest.
Ja, ich find aber erstmal super, dass du diesen tollen Namen schon einfach hier unterschlagen hast. Also da steht Purpose Preguntas.
Okay, alles klar. Ich wollte nicht vorenthalten, dass du den aussprichst und nicht ich. Deswegen, ich wusste, dass du darauf bestehst. Deshalb danke dafür. Okay.
Wir wechseln uns ab. Sind 5 Fragen.
Alles klar. Ich fange mal an mit der ersten. Remote oder Office Work?
Remote.
Print oder digital?
Beides.
Waldspaziergang mit deinem Hund oder ein Tag am Strand?
Beides auch gut, aber Waldspaziergang ist auf jeden Fall etwas, was ich ständig mache.
Was würdest du gerne können, was du überhaupt nicht kannst?
Im Kopf Wurzeln ziehen.
Frederic Laloux oder Hasso Plattner?
Puh, oh Gott, ey. Die Auswahl ist nicht besonders proper, muss ich sagen. Ich muss mich entscheiden, ja. Ich glaube, da würde ich eher Lalou nehmen, aber ich widerspreche ihm auch in einigen Punkten.
Okay, ja, so wie du bei einer Frage beides gesagt hast, hättest du ihr auch keiner sagen okay. können. Von daher. Aber deine Antwort steht jetzt, von daher, jetzt kannst du nicht mehr zurück. Okay. Aber danke dafür. Jetzt wirst du zitiert, auf jeden Fall, aus unserem Podcast.
Dann lass uns mal gerne die Brücke schlagen zu neue Narrative. Ihr geht echt richtig durch die Decke. Ich schätze mal, viele HörerInnen, die jetzt gerade hier einschalten, haben tatsächlich schon von eurem Magazin gehört. Ihr seid ein Unternehmen generell, was für neues Arbeiten steht, für Selbstorganisation. Ihr seid sinnorientiert und ihr seid sogar in Verantwortungseigentum organisiert. Tatsächlich nicht das erste Purpose Project, das wir haben, was eine sogenannte Purpose GmbH ist. Deswegen lass uns einmal anfangen. Du hast gerade schon gesagt, so wie, dass ihr euch ausgegründet habt aus The Dive. Wie ist die Idee erstmal entstanden und was hat dir dann sozusagen, was war der Faktor, wo du gemerkt hast, okay, das muss jetzt ein eigenes Unternehmen werden?
Mhm. Die Idee ist entstanden aus so einer, sagen wir mal, aus dem Bedürfnis heraus, Themen, die ich jetzt speziell in dem Fall, also in meinem Beratungskontext, ich habe ja sehr viel Organisationen beraten und Organisationsentwicklung gemacht, wo ich das Gefühl hatte, man streift immer an den wirklich brennenden Fragen der nächsten 20, 30 Jahre irgendwie vorbei. Also man macht so ein bisschen nett agile Methoden und dann sitzt man ein bisschen im Stuhlkreis und redet ein bisschen über Gefühle und dann macht man ein bisschen Selbstorganisation. Das ist alles total super. Aber irgendwie brennt uns die Hütte weg und da gucken wir noch zu wenig hin und zwar auf ganz vielen Ebenen. Also es geht, sobald wir Selbstorganisation einführen, sind wir dennoch nicht auf Augenhöhe unterwegs, weil wir haben strukturelle Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, die da genauso aktiv sind, wie wenn wir in der Hierarchie arbeiten. Wir haben irgendwie planetare Auswirkungen mit unseren Organisationen, wo wir immer sagen, oh ja, wir müssen irgendwie mal was machen. Aber so richtig hat man das Gefühl, wer macht denn da wirklich was und was machen wir eigentlich? Und diese Auseinandersetzung geschuldet habe ich dann gesagt, ich würde gerne eine wiederkehrende Publikation machen. Das war noch nicht unbedingt klar, dass das ein Magazin wird, die sich mit diesen Themen in irgendeiner Form beschäftigt. Also die ein bisschen größere Fragen angeht. Und die auch ein breiteres Publikum als nur die Menschen anspricht, die bei uns in den Workshops saßen zu der Zeit. Und dann hat sich eine kleine Gruppe gegründet, weil damals war das in der Organisation so, dass man, ich habe einfach gesagt, ich möchte das gern machen, da haben sich zwei gemeldet, die mitgemacht haben bei so einem ersten Prototypen. Den haben wir dann getestet. Und dann kam mein Kollege Sebastian dazu. Ich habe ja nicht alleine gegründet, sondern mit Sebastian und Martin zusammen. Und kurze Zeit später kam Martin dazu. Genau.
Genau, Martin Wiens und Sebastian Klein sind deine beiden Mitgründer. Moritz hat es gerade schon angerissen, ihr schreibt ja nicht nur über neue Arbeit, ihr arbeitet auch nach denselben Prinzipien, über die ihr schreibt. Ihr habt nicht nur Trainings, Workshops, sondern auch innovative Produkte, wie zum Beispiel Audio-Trainings, Workwhile heißt, glaube ich, das Produkt. Ihr begleitet auch Unternehmen, Firmen und Teams auf dem Weg quasi hin zur Transformation. Ein Punkt, den ich ganz spannend fand bei der Recherche, war deine Aussage, dass du gleichzeitig aber auch sagst, dass du nicht an Transformation durch Beratung glaubst, sondern vor allem durch Content. Vielleicht kannst du das einmal ganz kurz erklären, wie da so, also wo da dieser konkrete Unterschied ist und warum du bei deiner Arbeit oder ihr genau diesen Ansatz verfolgst.
Also der eine pragmatische Grund ist, glaube ich, wir haben relativ lange Organisationsentwicklung gemacht und wollten auch nicht mehr Organisationsentwicklung machen. Nicht in dem Sinne, dass wir zu Kunden fahren, Beratung machen, die hoffentlich in irgendeiner Form glücklich machen und dann kommt der nächste Kunde und so weiter. Das Prinzip dieser Arbeit ist ja immer, du wirst so per Kopf, per Tag verkauft, sage ich mal, bist auf einem Projekt und du hast also sozusagen die Skalierbarkeit der Transformation nimmt die Grenzen ein, die du selber schaffen kannst, also deine Tage pro Monat, ja. Und wenn du eben nicht mehr schaffst, dann brauchst du in so einer Organisation immer mehr Beratende, um immer größere Projekte zu machen. Du kannst also nicht als eine Person irgendwie 1000 Menschen begleiten. Das funktioniert halt logischerweise einfach nicht. Und als wir dann angefangen haben, uns mit dem Magazin auseinanderzusetzen und immer mehr Hefte auch gemacht haben, haben wir gemerkt, dass es eigentlich das, was wir tun, ist Menschen in Organisationen, die sich entweder auf den Weg machen oder gerade in Transformation sind, Content an die Hand zu geben, mit dem sie nochmal andere Ecken beleuchten, mit denen sie das, was sie tun, zum Teil nochmal besser verstehen, mit denen sie Tools an die Hand bekommen, die sie anwenden können, wenn der Beratende dann weg ist. Weil der ist ja nicht für immer da. Ein Berater kostet oder eine Beraterin kostet viel Geld pro Tag. Das heißt, wer kann sich die leisten? Die Bereiche, die viel Geld zur Verfügung haben, das sind also auch selten die SachbearbeiterInnen oder die Menschen, die irgendwie nicht ganz oben in der Nahrungskette sitzen, sondern das sind die Führungskräfte und die Teams im Top-Management und dann die Teams darunter noch und klar auch auf so einer dritten, vierten, fünften Ebene vielleicht noch, aber es wird dann immer dünner. Ja, die Menschen, denen Transformation zur Verfügung gestellt wird, im Sinne von Upskilling oder sowas. Das sind eben nie alle, sondern es ist immer erstmal der obere Teil und dann machen die anderen irgendwie so ein bisschen mit, sage ich jetzt mal so ein bisschen pauschal so. Und das, was wir wollten, ist quasi also das Wissen zu Transformation zu demokratisieren damit auch. Wir haben auch deswegen bewusst den Preis des Heftes nicht höher gemacht, sondern haben gesagt, okay, wir möchten gerne diese Inhalte in die Breite streuen und wir glauben daran, dass es oft an Wissen mangelt und auch an der Art, wie Wissen vermittelt wird und nicht so sehr daran, dass nicht genug Menschen wollen oder nicht genug Menschen spüren, es braucht eine Veränderung oder dass nicht genug Menschen in Workshops sind, grundsätzlich so. Also es sind irgendwie viele, viele Leute in irgendwelchen Workshops und einige davon sind richtig gut und einige davon, ja, so mittel. Und ich glaube, es ist nachhaltiger, wenn die ein Heft abonnieren und sich anfangen, fortwährend mit Organisationen zu beschäftigen. Weil wenn wir draußen wollen, dass Organisationen Nachhaltigkeit betreiben, dass sie sozial verantwortlich sind und Verantwortung übernehmen, dann müssen wir die Regeln von Organisationen und Macht verstehen, um das auch innen abbilden zu können. Weil ich glaube nicht daran, dass du als, zumindest nicht in aller Konsequenz, dass du eine super geile NGO bist mit richtig, richtig toller Außenwirkung und in ein streng hierarchischer, sagen wir mal, machtbesessener Laden bist. Das ist, für mich ist das inkongruent. Und ich glaube auch nicht, dass das in aller Konsequenz am Ende funktionieren wird.
Und eure Zielgruppe da genau, also du hast jetzt gerade über schon so verschiedene Hierarchieebenen gesprochen. Deswegen ist eure Zielgruppe vor allem wirklich Mittelständler und Konzerne, die jetzt auch interessiert sind an neue Narrative?
Unterschiedlich. Also wir haben ganz am Anfang, haben wir so gesagt, alle, die arbeiten irgendwie, alle, die sich für Arbeit interessieren. Wir haben dann irgendwann gesagt, ist unser Anspruch, wirklich jeden, der arbeitet, zu erreichen, oder sind es schon eher die, die sich für Transformation interessieren? Und ich glaube, das ist so das typische Bubble-Phänomen, ne? Dass wir natürlich alle Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen, egal auf welcher Ebene, das sind Menschen, die uns lesen per se. Und dann aber egal auf welcher Ebene, also das sind von Vorstand, Top-Management, Teamleiter, aber genauso alle anderen Mitarbeitenden auch, aber grundsätzlich die, die in irgendeiner Form merken, entweder hier bei uns verändert sich was, ich will das besser verstehen, vielleicht sogar aktiv daran beteiligt sind, aber auch Menschen, die zum Beispiel, also wir haben auch viele Selbstständige, die sagen, ich möchte mich mit der Sinnhaftigkeit von Arbeit beschäftigen oder ich möchte mich mit, oder ich habe zum Beispiel gekündigt und bin irgendwas anderes geworden, weil ich in dieser Form von Organisation nicht mehr arbeiten möchte, weil ich nicht glaube, dass sie zuträglich ist für unsere Welt. Und deswegen kann ich dir das, also ich könnte euch jetzt unsere Mediadaten so ein bisschen hervorbeten, wer da alles so drin ist, aber es ist relativ unterschiedlich. Wir haben also nicht fokussiert, wir müssen den Mittelstand erreichen. Ich finde den persönlich interessant und spannend, weil der beweglicher ist als Konzern. Ich habe aber extrem viel mit Konzernen gearbeitet vorher. Genau.
Ich glaube, da ist tatsächlich unsere Zielgruppe sehr ähnlich zwischen Purpose Project und Neue Narrative. Ihr seid natürlich viel, viel größer, aber generell die Purpose-Interessierten oder die Leute, die sich für sinnvolles Arbeiten dann ja auch interessieren. Das ist das Schöne, du hast gerade so eine Blase genannt, diese Purpose-Bubble. Das Schöne ist, du hast halt in jedem Unternehmen 1, 2, 3 Personen, die verteilt in allen Unternehmen immer sitzen. Und man hat immer so wie so Purpose-Treiber oder so New Work-TreiberInnen, die genau solche Themen dann auch reinbringen. Und da seid ihr ja super transparent mit allen euren Unterlagen, auch mit Tools, die Boris gerade schon mal angesprochen hatte. Deswegen eine Follow-up-Frage noch. Gibt es irgendeinen Artikel, irgendein Tool, was so der Dauerschlager ist bei euch, so das Tool, was am erfolgreichsten ist?
Ich weiß, dass die Purpose, also das Purpose-Turnier oder Purpose Discovery, ich glaube, wir haben es aber ein Turnier genannt, relativ erfolgreich ist. und mir auch einige schon geschrieben haben, sie haben es hier und da eingesetzt bei ihren eigenen Workshops oder internen Projekten in irgendeiner Form. Aber es gibt auch viele andere. Ich müsste tatsächlich jemanden jetzt nach den Zahlen fragen. Das habe ich länger nicht gemacht, weiß ich gerade nicht. Sind alle super.
Ich wollte gerade sagen, einen heißen Tipp kann ich noch geben, der auch quasi druckfrisch digital rausgekommen ist, sind die Stimmungs-Wallpaper, Hintergründe für Teams, die ich hier natürlich leider nicht zeigen kann, ne? Aber für alle Hörerinnen und Hörer gibt es sogar kostenlos, glaube ich, zum Download, habe ich mir diese Woche runtergeladen und ich kann sagen, es funktioniert. Es funktioniert und das sind so diese kleinen Dinge, die halt im alltäglichen Arbeiten helfen können, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal eine ganz kurze, abschließende, ja eher pragmatischere Frage für alle unsere Hörerinnen, die die Folge jetzt hören und denken, okay, neue Narrative, hört sich cool an, dann laufe ich doch mal los zum nächsten Kiosk oder zum Bahnhofszeitungsladen und kaufe mir das Teil, weil das hört sich sehr, sehr spannend an. Dann werden diese Leute wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, enttäuscht werden, weil ihr habt euch, glaube ich, vor kurzem entschieden, nicht mehr an Kiosken oder klassischen Zeitungsständen erhältlich zu sein. Was hat euch dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen?
Ja, wir waren bis letztes Jahr, Start zu Corona am Kiosk, und haben uns dann entschlossen, relativ spontan tatsächlich, nicht an den Kiosk zu gehen im April. Wir erscheinen ja immer dreimal im Jahr. Das erste Heft kommt im April, das zweite so August rum und das letzte Richtung Dezember. Und da haben wir uns dann entschieden, nicht an den Kiosk zu gehen, weil klar war, es wird halt niemand an den Kiosk gehen. Also es wird einfach extrem viel Remissionsware entstehen. Und Remissionsware sind die Hefte, die im Kiosk geliefert wurden, aber die nicht verkauft wurden. Und die landen nicht zurück bei unserem Vertriebspartner, also die werden nicht zurückgeschickt, sondern die landen auf dem Müll. Und es war immer schon uns ein Dorn im Auge, weil das Problem ist, dass die, man würde ja eigentlich davon ausgehen, wenn ein Kiosk 20 Brötchen bestellt, dass er merkt, ich verkaufe 21, beim nächsten Mal bestellt er 21. Wenn er nur 8 verkauft, bestellt er beim nächsten Mal nur 8. Das passiert auch so ein bisschen, aber es ist trotzdem so, dass du immer deutlich mehr Hefte an die Kioske schickst, als du eigentlich verkaufst. Und das bedeutet auch, dass du zwangsläufig immer, sagen wir mal, bis zu der Hälfte in etwa, für die, also wirklich für die Presse, für die Schrottpresse produzierst. Das kann man sich, es gibt auch Zahlen dazu, ich habe sie gerade leider nicht im Kopf, aber das ist ein riesiges Problem. Also die gesamte Printwirtschaft in irgendeiner Form, alle Medienunternehmen, die Printhefte herstellen, produzieren wahnsinnig viel, kalkuliert für den Müll, alle, die am Kiosk sind. Und das ist einfach auch umweltmäßig ein totaler Scheiß. Und es ist natürlich auch so, dass wir grundsätzlich Hefte verkaufen, mit denen wir eigentlich, also beziehungsweise grundsätzlich Hefte in den Müll werfen, mit denen wir eigentlich noch Geld verdienen könnten. Das heißt, einerseits sparen wir uns damit Auflage und wissen, wir verkaufen wirklich nur, also wir verkaufen wirklich alle unsere Hefte. Also unsere Auflage bedeutet in der Regel, und das ist jetzt auch so, weil wir sind mit der Auflage nicht runtergegangen, dadurch, dass wir schon einigermaßen bekannt sind, ist es jetzt so, dass das über Online-Kauf relativ gut funktioniert. Also es ist nicht so, dass es jetzt abgenommen hätte dadurch. Und wir wissen jetzt also, unsere Auflage ist wirklich gleich unser Verkauf. Ja, nicht unbedingt gleich unsere AbonnentInnen, weil es gibt eben auch Leute, die einzelne Hefte kaufen oder die im Bundle kaufen später, weil Einzelhefte machen wir, glaube ich, gerade gar nicht. Genau, aber das so funktioniert das. Und es ist im Grunde genommen jetzt so geblieben, weil wir gesagt haben, wir wollen, also es bringt uns gar nichts, wieder zurück an den Kiosk zu gehen, nicht nur weil Corona ist, sondern weil wir gemerkt haben, jetzt ist sozusagen der Bekanntheitsgrad so da, dass die Menschen durch uns, also auf uns aufmerksam werden und die bestellen alle online und kriegen ihr Heft geliefert, die brauchen uns nicht mehr am Kiosk sehen.
Und was ist eure Auflagenzahl? Ich weiß gar nicht, ob man das so fragen darf. Und
ja, das, also ich weiß gar nicht, ob man es veröffentlichen muss, aber das veröffentlicht eigentlich jedes Magazin, weil das ist ja was, wo man stolz drauf ist. In der Regel jedenfalls. Ich glaube, wir sind jetzt bei 15.000.
Okay. Ich habe kein Gefühl dafür, ob das richtig viel ist oder wenig. Ich hoffe, ihr löst das Manager-Magazin dann halt irgendwann ab oder ihr habt schon abgelöst.
Tatsächlich das ist ja so, haben wir das gerade im Zuwachs, was Abonnenten angeht, übertroffen, was das letzte Jahr angeht. Da waren wir schon ein bisschen stolz.
Das ist so eine neue Narrative, Purpose Party, kann ich mir vorstellen.
Nee, da gab es nur auf Slack ein paar wackelnde Papageienköpfe vor Freude. Okay.
Ja. Sehr schön.
Auch gut, auch gut.
So, ich gucke hier gerade in die Notizen, Boris, und ich sehe Purpose Preguntas Teil 2 steht an. Diesmal zum Thema New Work. Lena, also wieder 5 Fragen. Ich fange mal an, Boris. Lena, die Auswirkungen der Corona-Krise auf New Work. Fluch oder Segen?
Weder noch, würde ich sagen. Also es ist sicherlich ein Boost ein bisschen, ja. Aber aus dem falschen Antrieb heraus, meines Erachtens.
Ja, Boost ist ein gutes Wort, glaube ich. Das größte Missverständnis, wenn es um New Work geht?
Dass New Work Home Office bedeutet. Oder Digitalisierung oder sowas. Also, ja.
Startups können New Work besser als Konzerne. True or false?
True. Aber es gibt ganz viele miese Startups, also.
guter Hinweis noch hinten raus, auf jeden Fall. Die einfachste Maßnahme, die jedes Unternehmen, egal ob klein oder groß, jetzt sofort treffen könnte, um das Arbeiten für die eigenen Mitarbeiterinnen zu erleichtern?
Entscheidungen per Konsent fällen und zu fragen, was brauchst du, anstatt versuchen zu wollen, die Probleme anderer Menschen selbst zu lösen.
Und dann schlussendlich deine Leseempfehlung Nummer 1 bei dem Thema New Work.
Schwierig. Das ist wirklich schwierig, aber ich empfehle euch, und es hat auf den ersten Blick nichts mit New Work zu tun, Sei kein Mann. Ich glaube, so heißt es. Ich müsste jetzt ganz kurz nachgucken. Von J.J. Bola, ein Buch über toxische Männlichkeit. Hat sehr viel mit New Work zu tun, wenn man ein bisschen nachgedacht hat.
Das ist das ist lustig, dass du sagst. Das ist mir tatsächlich ein Begriff, weil ich meine Diplomarbeit quasi vor nicht allzu langer Zeit genau zu diesem Thema geschrieben habe. Und deswegen, kann ich auch sehr empfehlen. Moritz, dann würde ich sagen, tauchen wir doch direkt mal ein in das Thema New Work zusammen mit Lena. Und Lena, du setzt dich ja mit deinem Team für eine sogenannte egofreie Arbeitswelt ein. Wir haben uns jetzt zusammen mit Moritz gefragt, was bedeutet das eigentlich so konkret und ist das überhaupt möglich, so eine egofreie Arbeitswelt heutzutage zu schaffen oder zu leben?
Also Basis ist, jeder Mensch hat ein Ego und das ist auch erstmal gesund. Ja, wir haben ja eine ganze Ausgabe zum Thema Ego gemacht. Ich sage das trotzdem vorweg, weil es gerne dann auch so ausgelegt wird, als wäre Ego an sich was Schlechtes. Das ist es natürlich nicht. Aber alles, was übertriebene Selbstbezogenheit angeht und sagen wir mal, alles im Unternehmen danach ausrichten zu wollen, was ich will und dass ich die wichtigste Person im Unternehmen bin, das halte ich für eine denkbar schwierige Haltung, wenn man zusammen etwas schaffen will. Weil wenn es dann jeder denkt, dann ist relativ klar, dass man nicht so weit kommt und dass automatisch eher Konkurrenzverhalten entsteht, als dass ein Miteinander gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten passiert. Und das kann man durch Regeln und Strukturen relativ gut eindämmen. Wenn du Prozesse und Strukturen und Regeln in einer Organisation schaffst und auch Entscheidungsprinzipien zum Beispiel einführst, wo nicht das Ego entscheidet und nicht die Hierarchiestufe entscheidet, sondern eben das Argument entscheidet, dann kannst du Egos relativ gut aushebeln. Und wenn alle Menschen in der Organisation die Regeln kennen, dafür brauchst du dann totale Transparenz, dann ist auch nicht mehr, und das ist ja in der Hierarchie üblicherweise auch der Fall, dass alleine durch das Verhindern von Wissen Menschen die Regeln schlechter kennen und weniger verstehen und deswegen auch die Organisation nicht so gut steuern können, eben einfach, weil sie die Steuerelemente gar nicht kennen. Und das kann man, wenn man sich traut, selbstorganisiert zu arbeiten. Und das heißt eben nicht, dass es keine Regeln gibt, sondern dass es ganz viele Regeln gibt, die eben auch alle kennen. Dann kann man das so einführen, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, dass man spannungsbasiert arbeitet, dass jeder Spannungen heißt, alles, was von dem Optimum oder vom Optimalzustand abweicht, ja, also ein Problem, eine Frage, eine Idee, das sind alles Spannungen. Wenn man die nimmt, und die in jedem Meeting zu Wort kommen lässt oder zur Sprache bringt, um Veränderungen herbeizuführen und jeder Mensch in der Organisation eben auch die Möglichkeit hat, Spannungen in jedem Meeting, in dem er es anzubringen, um dann entsprechend Dinge zu verändern, damit sie oder er in seinen Rollen oder ihren Rollen besser arbeiten kann. Und das ermöglicht total viel persönliche Entfaltung, aber gleichzeitig verhindert es, dass ich mit meinem Ego durchsetze, das Cover des nächsten Heftes wird jetzt grün, weil ich stehe auf grün, weil meine Kollegen und Kolleginnen können einen Einwand oder eine Spannung einbringen und sagen, nee, grün ist aber nicht cool, ich hätte das gern anders. Und dann muss ich mit diesem Einwand umgehen und den integrieren. Und dadurch kann man Ego ein bisschen im Zaum halten. Es gibt trotzdem immer noch ein bisschen Egos und man kennt es auch an sich selbst, dass man dann immer denkt, so, ich will das aber anders. Und dann merkt man irgendwie, ah, warum will ich es eigentlich anders? Ja, okay, einfach nur, weil ich es will und nicht so sehr, weil es klüger ist.
Sind wir ehrlich, das Logo, das Cover, das muss grün werden. Fertig. bei der egofreien Arbeitswelt, nenne ich sie jetzt mal, hört man ja schon raus, auch was du gerade erzählt hast, gehört ja auch eine gesunde Feedback-Kultur dazu. Und tatsächlich habe ich auf der Arbeit genau in dieser Woche das erste Mal eine Feedback-Session, wo wir uns als Team Feedback geben. Das heißt, vielleicht wird das unmoderiert. Ich weiß noch nicht genau, wie ich habe nur eingeladen zu dem Meeting, wo wir uns alle auf jeden Fall mal Feedback geben wollen und so ein bisschen ehrlich Pros und Cons, keine Ahnung, was thematisieren wollen. Und jetzt habe ich die Expertin hier im Call. Welche Tipps kannst du unserem Team mitgeben für so eine Feedback-Session?
Die Grundlage ist natürlich, dass ihr in irgendeiner Form einen sicheren Raum schafft, damit alle Menschen, die in diesem Meeting dann dabei sind, auch das Gefühl haben, sie können wirklich äußern, was sie in irgendeiner Form betrifft oder was sie bedrückt, sage ich mal. Ja, es geht ja jetzt gar nicht so sehr darum, dass ihr euch mega gezofft habt oder dass jemand wütend ist oder so, sondern alleine schon jemandem zu sagen, ich fand das in dem Projekt nicht so cool, dass das und das so lange gedauert hat oder so. Das braucht Mut und Mut kannst du dann immer ergreifen, wenn du Angst überwinden kannst. Angst kannst du überwinden, wenn du dich sicher fühlst. So, das ist irgendwie die Grundlage dafür. Das heißt, in Organisationen, die relativ angstgesteuert sind, wird Feedback immer schwierig sein. Also schwieriges Feedback wird da immer eher vermieden werden. So, das ist so ein Ding. Also sei sicher, dass sich alle damit wohlfühlen. Und es gibt immer auch Menschen, auch bei uns, die in Gruppensituationen zum Beispiel sich nicht so wohl fühlen, also wo ein Zweiergespräch einfacher wäre für die Person. Da würde ich einfach immer so ein bisschen vorher fragen, so ist es für irgendjemand nicht so cool oder passt es, und auch transparent machen, wie die Regeln sind und wie ich mich, also dass ich auch zum Beispiel sagen kann, ich möchte nicht so gerne Feedback bekommen heute, weil ich fühle mich nicht so gut. Also eine Art von Freiwilligkeit würde ich da immer zugestehen. Und dann, wenn es um das, weil ich rede ja jetzt eigentlich nur um das Ganze davor, dass wenn es ums Feedback selber geht, dann würde ich immer versuchen, Feedback so zu formulieren, dass ich erstmal, bevor ich überhaupt was sage, durchschaut habe, was genau hat mich gestört, was war das Problem, also was ist meine Spannung, was für ein Gefühl hat die vielleicht in mir ausgelöst und welches Bedürfnis steckt da eigentlich dahinter. Also es kann sein, dass ich wütend bin, weil du mir nicht auf meine E-Mail geantwortet hast. Dahinter steckt aber eher das Bedürfnis zum Beispiel nach Kontrolle, weil ich ein sicherheitsbedürftiger Mensch, spaßeshalber jetzt mal, bin, der irgendwie sehr schnell sehen muss, dass andere Menschen mitbekommen haben, dass ich etwas von ihnen will, weil ich habe irgendwie jemandem anderen schulde ich vielleicht was, und dieses Bedürfnis ist da unerfüllt. Das heißt, es hat mit dir erstmal gar nicht so viel zu tun, dass du blöd bist, dass du nicht schnell genug antwortest, sondern es hat mit meinem Sicherheitsbedürfnis zu tun oder mit meinem Kontrollbedürfnis. Vielleicht sieht Boris das total anders und sagt, entspann, schick mir das in einer Woche, brauche ich gar nicht vorher, ne? Da so dahinter zu gucken, damit ich besser verstehe, was macht dein Verhalten in mir? Und nicht so sehr, dein Verhalten ist schlecht. Vielleicht ist es in einem anderen Kontext für eine andere Person überhaupt nicht schlecht.
Okay, dankeschön.
So, Moritz, das hast du jetzt natürlich sehr, sehr klug gemacht. Du hast einerseits Lena dazu gebracht, dich zu beraten, was sie ja gar nicht so gerne macht, und zweitens dann auch noch kostenlos hier im Call. Also Props an dich auf jeden Fall. Dann hoffen wir, dass ja erstens Moritz es bei euch dann in Sachen New Work und Best Practice wird. Und Lena, die Frage nochmal abschließend zu dem Thema an dich. Welche anderen Best Cases kennst du denn aus dem Bereich New Work, wo du sagen würdest, okay, an denen kann man sich orientieren, mehr oder weniger?
Alles, was Feedback betrifft, meinst du, ne? Also wir machen 2 oder 3 Varianten. Es gibt einmal eine Übung, die nennt sich der heiße Stuhl. Da setzt sich imaginär jemand in die Mitte und alle anderen rundum geben Feedback, konstruktiv, positiv wie negativ, das, was eben gerade so da ist. Und in der Regel machen wir das so, dass wir entweder vorbereitet in dieses Meeting gehen oder dass wir allen Zeit geben, sich Notizen zu machen vorher. Also sagen wir mal, Boris, du bist als Erster dran, setzt dich in die Mitte oder bist dran, wir wissen das, und dann irgendwie 1 Minute Zeit, um alle Punkte, die ich dir gerne mitgeben möchte, aufzuschreiben. Und dann geht es einfach reihum. Das bedeutet aber auch, eine Person ist so ein bisschen exponiert in dem Moment, in der Mitte, beziehungsweise in der Mitte der Aufmerksamkeit zumindest. Und es funktioniert aber dann gut, wenn ein Team sehr vertraut miteinander umgeht und sehr vertraut miteinander ist und ich weiß, da kann mir nichts passieren. Ich bin safe, ja, also ich bin sicher und ich weiß, dass selbst das, was nicht so cool für mich ist, wird mir so gesagt, dass ich das gut nehmen kann und ich bin auf einem möglicherweise auch ganz guten Selbstreflexionslevel und kann solche Sachen gut einstecken. Ein anderes Format, was wir machen, ist aber auch einfach wirklich dann zu zweit. Also wann immer es eher um persönliches Feedback geht, also dass es gar nicht darum geht, du bist in deinen Rollen irgendeiner Verantwortung nicht nachgekommen, sondern dass ich wirklich sage, mich stört irgendein persönliches Verhalten von dir, dann machen wir gerne entweder, wenn wir uns treffen können, dass wir miteinander spazieren gehen. Also nebeneinander herlaufen ist oft auch total angenehm. Ist eher so ein bisschen wie beim Therapeuten, dass man sich nicht in die Augen gucken muss die ganze Zeit, dieses Gefühl hat von, oh, jetzt beobachtet mich jemand. Sondern eher nebeneinander laufen. Auch Bewegung ist ganz gut in so einem Moment tatsächlich. Und dann kann man auch solche Sachen machen, wie eine Person erzählt erstmal 5 Minuten, die andere hört 5 Minuten zu, dann schweigt man tatsächlich auch mal 3 Minuten zusammen und läuft einfach weiter. Und dann kann der andere erst reagieren. Also um so ein bisschen sacken zu lassen, ein bisschen das Tempo auch rauszunehmen und nicht in so ein Anschuldigungsding zu kommen. Und dann kann die andere Person dazu eben auch ja Resonanz abgeben, ihre Gedanken dazu teilen und wird nicht unterbrochen. Also die Garantie zu haben, es quatscht mir niemand rein, kann dann sehr angenehm sein. Genau, und dann gibt's auch noch ein Format, das nennt sich Clear the Air Meeting. Das ist tatsächlich ein Meeting, was sich sehr stark auf gewaltfreier Kommunikation bezieht und in Teams die Möglichkeit gibt, persönliche Konflikte gemeinsam zu lösen. Aber das würde ich immer nur mit einem erfahrenen Coach machen.
Definitiv, das waren eine Menge Tipps für alle Leute da draußen. Und lass uns da gerne jetzt einmal einen Cut machen bei New Work und einmal rüber noch zum Abschluss auf das Thema Purpose eingehen. Viele unserer Hörerinnen haben häufig das Gefühl, wenn sie bei einem Unternehmen sind oder beim Unternehmen starten wollen, das sehr Purpose-driven ist, dass sie auf Gehalt verzichten müssen. Deswegen frage ich dich als Purpose-Expertin, stimmt das überhaupt? Also Purpose statt Gehalt?
Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen daher, dass man glaubt, alle Organisationen, die etwas für die Welt tun, etwas Positives für die Welt tun, da kann man nichts verdienen. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr unbedingt nur der Kontext Purpose, sondern das ist auch so, wenn man irgendwie in einer NGO arbeitet oder wenn man in einem Verein arbeitet oder so, ne, oder so, sich sozial engagiert, da kennt man das ja auch her, ne, also ist irgendwie ja auch gerade brennendes Thema, dass alle Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, viel zu wenig Geld verdienen. Ich würde sagen, das ist aber nicht zwangsläufig so, auf gar keinen Fall. Also es ist auch ein bisschen Irrglaube, ne, dass man das so annimmt. Und auf der anderen Seite würde ich immer sagen, was müssen wir denn tun? Also damit Organisationen einerseits Geld verdienen können mit dem, was sie Sinnvolles tun. Das ist ja dann eher eine Businessmodellfrage. Also wie verdienen wir eigentlich unser Geld und tun dabei Gutes oder unser gesamter Unternehmenszweck ist auf etwas Positives ausgerichtet, was Organisationen, Menschen, wie auch immer, hilft. Das ist also in unserem Fall nicht zwangsläufig damit verbunden, dass man bei uns wenig Geld verdienen würde. Wir sind ein kleines Unternehmen, das heißt, wir können keine Konzerngehälter bezahlen, aber das ist eher eine Frage des Levels, wo wir gerade sind. Wir sind ja noch nicht so riesig groß und noch nicht so lange vorhanden sozusagen. Das hat eher damit zu tun. Aber ansonsten würde ich das nicht unbedingt in Zusammenhang bringen.
Spannend auf jeden Fall. Jetzt ist auf die heutige Zeit bezogen, vielleicht nochmal, um zu dem Themenblock auch einen Abschluss zu finden. Es gibt ja immer noch sehr viele starre und ja, traditionelle Organisationsstrukturen, Verwaltungen, Krankenhäuser und so weiter. Wie überzeugt bist du oder seid ihr, dass diese Ideen, Ansätze, die du gerade ausführlich geschildert hast für neues Arbeiten, auch überall funktionieren können oder können sie gar nicht überall funktionieren?
Ich frage mich immer, warum sie nicht überall funktionieren sollten. Also ich habe mit sehr, sehr großen Organisationen gearbeitet, mit ganz kleinen Organisationen in meinen eigenen. Ich habe mit Mittelständlern gearbeitet. Ich habe mit Ministerien zum Teil oder Abteilungen aus Politik gearbeitet und im weitesten Sinne auch mit Verwaltung oder kenne auch genug Leute, die mit Verwaltung zusammenarbeiten. Und das funktioniert, also wenn die Menschen wollen, dann funktioniert das auch. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass nicht nur das Team will, das ist aber der erste Anfang, wenn ein Team will, dann kann ein Team in seinem Wirkradius und in seinem Vorgarten relativ viel schon verändern und machen. Wenn man dann die gesamte Organisation verändern will, dann muss natürlich auch immer in diesem Fall diejenigen, die die Macht haben, das zu entscheiden, müssen dann da auch dafür sein. Und das heißt natürlich, dass man diejenigen entweder überzeugen muss oder dass sie selber das Bedürfnis verspüren, ob aus Schmerz oder weil sie besonders progressiv sein wollen, sich zu verändern. Und das ist deswegen immer ein bisschen längerer Weg. Also es braucht natürlich, ne, jemand, der sehr, sehr, sehr traditionell arbeitet, wird womöglich und das auch sehr, sehr gut findet und vielleicht die Engpässe darin nicht erkennen will, der wird sicherlich nicht so schnell überzeugt werden, das jetzt zu verändern. Es muss immer einen Grund geben, das zu verändern. Und irgendwann wird man dafür natürlich dann auch die Hierarchie brauchen, weil in diesen Organisationen entscheidet die halt nun mal noch.
Ja, danke auch hier auf jeden Fall für die Insights.
Dann einmal vielleicht noch einmal als vorletzte Frage. Ihr thematisiert ja ganz häufig auch psychische Gesundheit bei neue Narrative. Jetzt haben wir viele Ansätze gehört. Und so eine klassische Frage, die sich, glaube ich, viele da draußen stellen oder auch vielleicht sogar eine Hypothese ist, dass man Privates und Berufliches sollte. Und deswegen wollte ich dich noch zum Abschluss eigentlich mal fragen, stimmt das überhaupt? Sollte man das machen?
Ich finde, das kann jede Person selbst entscheiden. Ich persönlich glaube, es gibt halt nur einen Menschen und ein Leben. Also ich bin auf der Arbeit der gleiche Mensch, wie ich auch zu Hause bin, nur ich werde sicherlich andere Facetten stärker zum Ausdruck bringen in unterschiedlichen Kontexten, so wie ich beim Sport einen anderen Anteil von mir stärker irgendwie zeigen kann und mit unterschiedlichsten Menschen, mit denen ich in unterschiedlichsten Beziehungen bin, da zeige ich sicherlich auch immer unterschiedliche Ausschnitte mehr oder weniger. Aber im Grunde genommen bin ich eine Person mit einem Leben. Und wenn ich Sorge habe, dass meine Arbeit, meine Freizeit oder den Raum auffrisst, in dem ich mich erhole, dann hat es nicht so sehr damit zu tun, dass ich Privat und Beruf komplett trennen kann, sondern dann heißt es einfach, dass ich Grenzen ziehen muss und dass ich für mich sorge und dass ich weiß, wann ist genug und wann brauche ich eine Pause. Wofür ich aber absolut nicht bin, ist, dass Menschen ununterbrochen erreichbar sind, 24 Hours ständig am Handy daddeln, jederzeit auf eine Mail reagieren, wenn sie das nicht wollen. Und das sollte man einfach den Menschen freistellen. Wenn wir sind jetzt gerade in der Endredaktion, für mich ist es total okay, dass ich an dem Wochenende vor der Endredaktion auch am Wochenende was arbeite. Aber das ist meine freie Entscheidung. Und unser Lektorat wollte das dieses Wochenende zum Beispiel nicht. Das müssen wir respektieren und entsprechend müssen wir unsere Prozesse so anpassen, dass keine Wochenendarbeit anfällt oder wir müssen später drucken. Also das ist immer eine Sorge für dich selbst. Und was braucht die Organisation von dir? Und eine Organisation kann und darf nicht von jemandem erwarten, dass er über seine Arbeitszeiten hinaus arbeitet und darf auch nicht erwarten, dass eine Person samstags und sonntags arbeitet oder nach 21 Uhr. Aber sie kann der Person freistellen, arbeite halt, wann du willst. Am wichtigsten ist es in unserem Fall zum Beispiel, wenn du deinen Verantwortlichkeiten nachkommst, dann kannst du die ganze Zeit auch am Strand sitzen und in der Nase bohren. Das ist uns total egal, wenn du den Verantwortlichkeiten in deinen Rollen nachkommst. Und wie du das genau gestaltest, ist dir überlassen. Du kannst theoretisch auch bei uns auf dem Zettel 40 Stunden stehen haben, arbeitest aber ein bisschen weniger sogar. Das wird bei uns nie jemand kontrollieren. Wichtig ist, also wir bewerten dann eher im gemeinsamen Gespräch, weil wir auch transparente Gehälter haben und unsere Gehälter selbst bestimmen, was ist das, was du hier leistest, in deinen Verantwortlichkeiten wert? Und wie können wir das vergleichen mit dem Rest der Organisation? Wie groß soll die maximale Spanne sein von niedrigstem und höchstem Gehalt und so weiter? Genau, aber ich halte das für eine totale Illusion, dass Privat und Beruf so zwei völlig verschiedene Schränke sind. So, das ist eben ein Ding und wir müssen halt gut für uns sorgen und die Organisation muss auch klar artikulieren können, was sie erwartet. Dazwischen irgendwo ist die Lösung, glaube ich.
Sehr wichtiger und richtiger Impuls, glaube ich, nochmal zum Abschluss. Gerade heutzutage in Zeiten von Homeoffice, Corona, wie du gerade schon selber gesagt hast, ständige Erreichbarkeit. Sehr, sehr wichtig, das auch nochmal von dir zu hören. Lena, zum Abschluss die allerletzte Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Welche Firma, Person, Unternehmen, Buch, was auch immer, sollten wir und unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auf dem Radar behalten? Was inspiriert dich?
Also ich kann empfehlen, mal Piketty zu lesen. Wenn man sich wirklich mit, wie kann Eigentum und Kapital anders verteilt werden in der Welt, also wie können wir eine gerechtere Wirtschaft kreieren, dann kann ich das sehr empfehlen. Und ein Unternehmen oder eine Person, ach Gott, es gibt so viele spannende. Ich finde es immer so fies, eins so rauszupicken und dann die anderen damit nicht zu nennen. Wen ich ein spannendes Unternehmen finde, ist Recap. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon bei euch hattet. Hattet ihr die schon bei euch?
Wir hatten die noch nicht bei uns, aber wir haben tatsächlich im Rahmen unseres Purpose Raiders, den wir auf Social Media immer spielen, den letzte Woche das Projekt vorgestellt, das Unternehmen tatsächlich.
Okay, gut. Also trotzdem empfehlenswert. Das ist das Unternehmen, was deutschlandweit gerade sehr viele von diesen Pfandbechern eben eingeführt hat und jetzt auch solche Bowls anbietet und auch, glaube ich, jetzt durch eine größere Entwicklung noch deutlich mehr Pfand durch, ne, das wird ja, glaube ich, nächstes Jahr eingeführt oder dieses Jahr schon, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall wird sozusagen ein Pfandsystem, glaube ich, verpflichtend fast eingeführt. Und da ist Recap natürlich eine große Nummer. Und es sind einfach ganz tolle, nette Leute, auch in Verantwortungseigentum. Also kann ich euch ans Herz legen.
Mega. Lena, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Es war sehr, sehr, ja, inspirierend, mit vielen neuen Eindrücken. Ich glaube, nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer werden sich sehr freuen über die ganzen Eindrücke und deinen Berichten über alles, was ihr macht, alles, was ihr noch machen wollt, über New Work und alles, was dazugehört. Und wir danken dir auch sehr herzlich über ein, ja, sehr schönes Gespräch.
Danke dir, Lena. Das war eine super Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann.
Danke, war schön da zu sein.
So, Boris, das war, glaube ich, eine sehr besondere Folge. Ein Magazin, das zeigt, dass ja sinnvolles Arbeiten tatsächlich möglich ist, in wie auch in der Außendarstellung. Wie war das Gespräch für dich mit Lena? Viel gelernt?
Ja, sehr viel gelernt tatsächlich. Ich glaube nicht nur ich, sondern du auch, vor allem durch dein sehr praktisches Beispiel, was du ja selber, wonach du gefragt hast. Wichtiges, glaube ich, und gutes Thema, was auf jeden Fall mehr Beachtung finden sollte, gerade in der heutigen Zeit mit Corona, Homeoffice und allem, was dazugehört. Und auch einfach generell, dass man auf jeden Fall Arbeit und Wirtschaft auch anders denken kann und vielleicht auch langfristig muss. Und ich glaube, da hat sie echt die perfekten Denkanstöße geliefert. Und nicht nur sie, sondern ihr ganzes Team machen das ja auch, wie du schon angesprochen hast, im Rahmen von der neuen Narrative, die wir auch natürlich jedem einfach nur ans Herz legen können, sich das zu kaufen oder direkt am besten im Abo zu bestellen. Hat es dir denn geholfen, Moritz, die Antworten, die sie dir auf deine konkrete Frage gegeben haben? Kannst du das jetzt anwenden direkt?
Ja, definitiv. Also ich freue mich tatsächlich auf die Nachbereitung hier von der Folge. Sie hat ja tatsächlich auch mehrere Methoden auch nochmal genannt, die man da wirklich anwenden könnte. Ich hoffe, dass das auch einige unserer HörerInnen da auch interessiert. Jetzt gerade in den Zeiten, wo irgendwie man sich irgendwie immer weiter entfremdet im Homeoffice, sind gerade solche Denkanstöße sehr, sehr hilfreich, zumindest für mich. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so transparent, wie sie auch irgendwie in dieser Folge war, ne? Also mit ihrem Know-how, genauso transparent ist im Endeffekt auch, glaube ich, das ganze Unternehmen Neue Narrative. Also was die an Wissen auch bewusst nach außen tragen. Also sie hat viel über Rollen auch hier gesprochen, die sie im Unternehmen haben und Regeln. Und ja, jeder, der sich da gerade irgendwie noch so nicht abgeholt fühlt, der sollte jetzt einmal auch bei Neue Narrative auf die Channel schauen. Die veröffentlicht tatsächlich alles, auch was bei den Internen abgeht. Kann man sehr viel von abschauen tatsächlich und sich inspirieren lassen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr viele Tools, die einem bei der alltäglichen Arbeit auf jeden Fall helfen können. Und ich meine du, ne? Also dein Team jetzt, wenn dein Team jetzt nicht auf dich hört, nach dem Feedback, was du von der Expertin bekommen hast, das kannst du auch als Referenz auf jeden Fall angeben, dann weiß ich auch nicht.
Also. Ey, da sagst du was. Die Fallhöhe ist jetzt auf jeden Fall da.
Safe.
Hat super viel Bock gemacht, Boris, wie immer. Und mit Blick auf die nächsten 2 Wochen, da ist dann ja schon wieder unsere nächste Folge, dann auch spätestens wieder online, Wer oder wen erwartet uns da?
Ja, es geht Schlag auf Schlag, Moritz. Mit dieser Folge ist Ostern ja gerade erst vorbei und die nächste steht schon fast vor der Tür direkt. Du hast es angesprochen. Ja, nächste Folge reisen wir tatsächlich nach, ja, wie sage ich das jetzt, ohne zu spoilern? Wir reisen nach Litauen zu einem Unternehmen, was sehr, sehr viele Menschen auch generell in Europa kennen, und es geht um das Thema Fashion, beziehungsweise Fast Fashion oder in dem Fall ja Secondhand Fashion. So, ich glaube, mehr spoilern kann ich nicht, sonst wissen die Leute Bescheid. Es wird auf jeden Fall.
Yes, in dem Sinne.
Ja. In dem Sinne, es wird wieder eine englische Folge.
In dem Sinne, alle erstmal zu Primark.
Erstmal, genau, rennt jetzt erstmal alle zu Primark. Nein, macht das auf gar keinen Fall. Genau. Nächste englische Folge. Wir freuen uns sehr drauf. Ihr dürft auch sehr darauf gespannt sein. Folgt Neue Narrative bitte und Lena Marbacher auch auf allen ihren Channels. Sehr, sehr interessanter Content, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sehr inspirierend. Und dann hoffe ich, dass wir uns in, ja, 2 Wochen wiederhören. Bleibt gesund und bis dahin.
Bis dann. Ciao.